Heute ist Dreikönigstag. Dreikönigstag. Warum? Wie heissen eigentlich die drei Könige? Kennen ihr die? Balthasar, Melchior, Kasper, genau. Warum wissen wir eigentlich, wieso die so heissen? Wissen wir das? Das ist sehr eine tiefsinnige Anmerkung. Ja, sicher, ja. Ihre Mütter haben ihnen so gesagt, darum heissen sie so. Es ist interessant, dass die meisten davon ausgehen, dass wir das aus der Bibel wissen. Aber wir wissen das gar nicht aus der Bibel. Die ganze Legende mit den drei Königen und den Namen Kaspar, Balthasar und Melchior, die kommt erst aus dem 3. Jahrhundert nach Christus, also 300 Jahre nachdem Jesus gelebt hat. Aber ihr seht, sie sind bis heute aktiv. Playmobil, Lego, überall, Manor, Migros, wo auch immer. Die drei Könige sind einfach die drei Könige. Und heute ist der Dreikönigstag und man kann viel Geld machen mit diesen Brötchen und so. Von dem her, die nützen uns perfekt. Aber ich möchte mal ein bisschen dieser Story auf die Spur gehen, wo hier das Grund liegt. Aus der Bibel. Und zwar lesen wir die im Matthäus 2, 1 bis 12. Und einfach so von vorne, ich will euch nicht alle Illusionen aus der Kindheit nehmen, dass die jetzt so geheißen haben. Oder so, ihr könnt es ruhig weiterhelfen. Vielleicht hat auch einer von denen Balthasar geheißen, aber es geht mir nicht so um das. Die Geschichte hat sehr wenig mit der Zahl 3 zu tun, aber sehr viel mit König. Wir werden es gerade sehen. Sorry, Cousin, ich muss dich da ein bisschen zu. Ja. Aber sie sind nicht so wichtig. Auf jeden Fall, Matthäus 2, Vers 1. Und ich lese euch immer wieder ein Stückchen vor und nachher probiert einfach euch so in die Geschichte reintauchen zu lassen. Als Jesus während der Herrschaft von König Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren war, kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Also Sterndeuter sind sie gewesen. Auf Griechisch heisst das Magoi, also Magier eigentlich wörtlich übersetzt. Und die Sterndeuter, das sind solche, das sind eigentlich Astronomen in dieser Zeit. Die haben die Sterne analysiert und beobachtet, also nicht irgendwelche Horoskope lesen, sondern wirklich Wissenschaftler, die Sterne beobachtet haben und daraus Schlüsse gezogen haben. Und die haben die spezielle Sternenkonstellation gesehen, die hier in diesem Jahr passiert ist. Und sind aufgrund von dieser Sternenkonstellation den ganzen Weg von dem Land im Osten bis auf Jerusalem pilgern. Und ich zeige euch mal, was das für die geheissen hat. Wir sehen, könnt ihr vielleicht etwas kurz das Licht abschalten, bitte? Dass man es ein bisschen besser sieht. Es gibt eigentlich drei Orte, wo die herkommen könnten. Je nachdem Nord, also das heutige Nord-Iran, das heutige Süd-Iran oder dann Jemen im Süden der arabischen Halbinsel. Das ist eine recht fette Route, wo du mit deinen Kamelen oder zu Fuß oder mit was auch immer läufst. Ist gut, ich kann es wieder anlassen. Danke vielmals. Also musst du nur einmal den Effekt mal reinziehen. Die sehen eine Sternenkonstellation, packen dir ein Wärli und reisen um die damalige halbe bekannte Welt herum. Um auf Jerusalem zu gehen und dort was? Vers 2 bis 4. Sie fragten, wo finden wir den König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Wir haben nämlich seinen Stern aufgehen sehen und sind hergekommen, um ihn anzubeten. Als König Herodes, also der König von Judäa in dieser Zeit, davon hörte, geriet er in Bestürzung und ganz Jerusalem mit ihm. Er befahl alle hohen Priester und Gesetzeslehrer des jüdischen Volkes zu sich und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. Das ist eine relativ strange Story. Und der Matthäus, der diese Story aufgeschrieben hat, hat eine rechte Portion Ironie da reingepackt. Wir müssen euch das mal bildlich vorstellen. Kommen die Sterndeuter, vielleicht sind es drei, vielleicht auch mehr, ist egal. Kommen die Sterndeuter aus, sagen wir mal, aus dem Iran auf Jerusalem, kommen zum König der Juden und fragen ihn, wo ist der König der Juden? Also das ist Kein Wunder, wird er leicht nervös, oder? Ja, ein Stern hat uns gesagt, da soll ein neuer König geboren werden. What? Also ich meine, ich bin der König und eigentlich sonst. Er ist nervös geworden, weil er Angst um seinen Thron hatte. Das schon die ganze Zeit. Was das Ganze noch ein bisschen brisanter macht, ist, dass er entweder im gleichen Jahr oder im Jahr vorher, wo das passiert ist, seine zwei eigenen Söhne hingerichtet hat. Weil er Angst hatte, dass die ihn ermordet und seinen Thron übernehmen. Oder einen von denen. Also da merkst du ein bisschen, was da für eine Brisanz drin ist. Das ist nicht einfach so eine schöne Weihnachtsgeschichte und zwei kommen, ja, der Stern. Und der Herodes sagt, oh ja, der Stern und so. Nein, es heisst, er geriet in Bestürzung. Der hat fett, also der ist wirklich verschrocken. Und ganz Jerusalem mit ihm. Warum? Jerusalem hat unter ihm schon ganz viele Blutbäder erlebt. Wenn er wieder mal austickt ist oder irgendetwas ihn angeschissen hat, dann hat er einfach seine Armee losgeschickt und die haben zum Teil 100, zum Teil 200 Leute abgeschlachtet. Da gibt es mehrere Beispiele in der Geschichte, wo das passiert ist. Das war ein ganz brutaler Herrscher, ein Gewaltherrscher. Und ich weiss nicht, ob die Sternleute gewusst haben, mit wem sie hier zu tun haben. Mit wem sie sich hier einlassen. Sonst wäre es vielleicht nicht einfach so fröhlich und hätte gefragt, du, wo ist der König der Juden, der jetzt gerade geboren worden ist? Die haben sich faktisch in Todesgefahr begeben, ihn so etwas zu fragen. Aber natürlich, man merkt es dann, was nachher passiert. Er darf sie noch nicht gerade kalt machen, oder? Er braucht sie noch. Was er macht als erstes, ist auch wieder interessant. Er lässt alle hohen Priester und Gesetzeslehrer kommen. Also er versammelt so die ganze Intelligenz von seinem Land. Die sollen alle kommen, alle, die irgendwie draus kommen, irgendwie mit Gott und Heiligen Schriften und irgendwas, kommen daher und sagen mir, was fragt er sie? Haben sie es noch im Ohr, was er sie gefragt hat? Interessant, he? Also, ich zeige es euch kurz. Sie sagen, der Stern hat uns gesagt, der König der Juden wird geboren. Was geht er, seine Schriftgelehrten und Gesetzeslehrer, fragen? Wo der Messias geboren werden sollte. Der Herodes hat ganz genau gewusst, wenn das jemals vorkommt, dass jemand nach dem König der Juden fragt und er selber ist noch der König, dann kann das nur sein, dass der Messias damit gemeint ist. Der, der sein eigenes Volk eigentlich darauf wartet. Und in dieser Zeit war eine massive Erwartungshaltung da. Es gibt so Beispiele von Barnen, die gesagt haben, sie sagen den Messias. Gott, sofort sind denen 1'000, 2'000, 3'000 Leute nachgelaufen. Und das hat meistens blutig geendet. Weil die Römer das als Aufstand gesehen haben und gerade abgemetzelt haben. Also das hat... Das ist eine weltpolitische Sache, die hier läuft. Oder? Und er weiss, ich muss herausfinden, wo der geboren wird. Um was machen? Ja. Um ihn umbringen. Ich habe eine Geschichte erzählt und Talia, unsere Tochter, war nebenan. Und dann habe ich so, also es sind auch Kinder da gewesen, und dann habe ich gesagt, eben, er wollte eigentlich am Jesus etwas Böses machen, oder? Und dann hat sie dann gesagt, nein, er hat ihn töten und gerade alle anderen Kinder unter 2 Jahren auch. Oder so. Ja, ich kann es eigentlich ein bisschen sanfter sagen, aber ja, das hat er genau machen, oder? Es ist wirklich, also mit dem war nicht zu spassen, mit dem Herodes. Und jetzt kommen die Schriftgelehrten und sagen dem, in Bethlehem in Juda. In Bethlehem in Juda, erwiderten sie, denn so ist es in der Heiligen Schrift durch die Propheten vorausgesagt. Du Bethlehem im Land Juda, keineswegs bist du die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda, denn ein Fürst wird aus dir kommen, der Hirte meines Volkes Israel. Jetzt müssen wir schauen, was der Herodes macht. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und fragte sie, wann genau sie den Stern zum ersten Mal gesehen hätten. Sie haben ihm dann anscheinend gesagt, vor 2 Jahren. Dann schickte er sie nach Bethlehem. Geht, erkundigt euch sorgfältig nach dem Kind. Gebt mir Nachricht, sobald ihr es gefunden habt, dass auch ich hingehen und ihm die Ehre erweisen kann. Sie denken, wow, was für ein gottesfürchtiger König. Er will auch den neuen König der Juden begrüßen. Aber wir wissen, was er vorhat. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie bei seinem Aufgang beobachtet hatten, zog vor ihnen her, bis er schließlich genau über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, kam eine sehr große Freude über sie. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm die Ehre. Dann holten sie ihre mitgebrachten Schätze hervor und legten sie dem Kind hin. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Als sie dann im Traum eine göttliche Weisung erhielten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, reisten sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Also Gott hat dafür gesorgt, dass sie dem nicht mit Händen fallen. Krasse Story. Also jetzt geht ihr nach Jerusalem, denkt, okay, der König schickt uns, um so sein Erkundungstrupp zu sein, oder? Um ihm dann nachher Rapport erstatten, wie das so läuft bei dem neugeborenen König. Und dann zieht irgendwie die Sternenkonstellation vor ihnen her, wie das genau funktioniert, hat keine Ahnung. Und dann heisst sie, hegget's. Der Stern ist wie zum Stillstand. Okay, eine sehr grosse Freude über sie kommen. Das ist ein bisschen komisch formuliert. Ich sage euch mal, wie es eigentlich richtig heisst. Sie freuten sich mit grosser Freude heftig. So heisst es ganz wortwörtlich übersetzt. Also eine dreimal multiplizierte Freude. Die sind außer sich gewesen. Die sind aus dem Häuschen gewesen. Ich meine, musst du dir vorstellen, den langen Weg, den die gemacht haben. Und dann triffst du ihn, oder? Ein Kind. Ein Baby. Wegen einem Baby sind sie den langen Weg gekommen. Und dann sind sie endlich dort. Keine Ahnung, ob sie unterwegs miteinander geredet haben. Du meinst, das, also wie wird der Stern und wie wird er uns zu dem Kind führen, der König? Und wahrscheinlich voller Rätsel. Und dann finden sie es. Bei seiner Mutter Maria. Josef wird nicht erwähnt. Und dann sind sie dort. Und was machen sie? Das ist uns vielleicht schon so geläufig, dass uns das Krasse an dem gar nicht auffällt, aber darum betone ich es so, weil es so krass ist, was sie dann machen. Egal, ob das jetzt Könige sind oder weise Männer oder Sterndeuter, sie sind auf jeden Fall gehobenen Standes, sind auf jeden Fall irgendwelche höhere Tiere. Sie fallen auf die Knie vor einem Baby. Sie sind den ganzen Weg gekommen, zum auf die Knie fallen vor einem Baby. Und sie haben auch Geschenke mitgebracht. Also, die haben Glauben gehabt. Erstens mal, dass sie sich überhaupt auf den Weg gemacht haben. Zweitens, dass sie auch noch Geschenke mitgebracht haben. Sie haben nicht gesagt, oh shit, jetzt müssen wir schnell in die Migros etwas holen. Weißt du, weil, also ich meine, wir müssen ja irgendetwas zum Bringen haben, oder? Nein, die haben die mitgebracht aus ihrem Zuhause. Weil sie gewusst haben, wir werden den König besuchen. Egal wie der aussieht, wer der ist. Aber wir werden ihn beschenken. Und so in den restlichen paar Minuten wird ich anschauen, was schenken sie ihm. Myrrhe, Masna, Gold, Weihrauch. Und ja, Gold zeigt uns etwas, oder? Ich habe euch da ein bisschen Gold mitgebracht. Das kennen wir irgendwie. Gold ist auch heute noch etwas vom Edelsten. Es ist nicht das Edelste, aber es ist etwas vom Edelsten und steht für Königlichkeit. Und ist auch in dieser Zeit für Königlichkeit gestanden. Das heisst, wenn sie ihm Gold schenken, dann sagen sie über das Baby in dieser Krippe, du bist der König. Du bist der König. Nehmen wir mal jetzt an, sie sind tatsächlich Könige. Dann sagen sie dem Baby, du bist der wahre König. Nicht mehr, oder? Nicht der Gewaltherrscher dort in Jerusalem. Wahrscheinlich haben sie ihren Namen schon, wieder vergessen. Du bist der König. Dann schenken sie ihm Weihrauch. Weihrauch habe ich auch ein Bild mitgebracht. Weihrauch ist ein Harz, wo man gebraucht hat im Tempel. Du bist der Priester. Du bist der hohe Priester. Heute auch noch in der katholischen Kirche werden wir auch gebraucht vom Priester, wo das dann muss nicht den Duft geht. Ich glaube, bei anderen Konfessionen wird das gebraucht. Und das ist dann zumal schon in den Tempeln gebraucht worden. Und mit dem sagen sie, du bist der wahre hohe Priester. Dann bringen sie Myrrhe. Und Myrrhe sieht so auf den ersten Blick relativ ähnlich aus wie wir auch. Myrrhe ist eigentlich ein Baum. Und aus dem Baum, das Harz, hat man dann so verarbeitet. Und aus dem Harz hat man Arznei gemacht, Medikamente. Und indem sie ihm Myrrhe schenken, sagen sie, du bist der Arzt. Du bist der wahre Arzt. Myrrhe hat man zum Teil auch gebraucht, um Tote einbalsamieren. Gewisse Ausleger sagen auch, dass sie Myrrhe geschenkt haben, wie prophetisch hinzuweisen auf seinen Tod. Aber ich finde das mit dem Arzt irgendwie schöner und darum sage ich jetzt da. Aber es könnte auch so andere bedeuten. Aber auf jeden Fall, das sind nicht einfach random Geschenke, die sie gebracht haben. Halt, was sie noch gerade so. Oder Charlie, meine Frau, hat so eine Kiste, oder, wo sie einfach Geschenke drin hat, wo man kann brauchen, wenn man etwas braucht. Wie zum Beispiel letzten Sonntag, um das Götti-Mädchen zu besuchen, ist an der vierten Stunde, habe ich gemerkt, ups, kein Geschenk. Und dann ist die Wunderkiste da gewesen, oder? Wo wir dann etwas haben können zusammenzaubern. Also, Janine. Und das war nicht etwas, was sie einfach noch so ihre Wunderkiste drin hatten. Nein, das haben sie ausgewählt. Bewusst. Um dem Kind zu schenken oder um dem König zu schenken, den sie besuchen gehen. Also sie anerkennen den kleinen Baby Jesus als den, der er wirklich ist und wo er sich dann später auch gezeigt hat, dass er es ist. Der wahre König. Das heisst über ihn auch im Neuen Testament. Er ist der König der Könige. Wer immer die Macht hat. Ob der Julius Caesar oder Herodes oder Putin heisst, kommt nicht darauf an. Jesus ist der König von allen Königen. Er ist der Präsident von den Präsidenten, müssen wir heute sagen. Oder? Keiner kann ihm das Wasser reichen. Und sie haben ihm das schon gesagt, mit dem Gold. Jesus ist der wahre hohe Priester. Er ist der, der nicht nur einst im Jahr um Sündenvergebung geht, bitten im Tempel, sondern er ist der, der wirklich Vergebung schenken kann. Selber von sich aus. Weil er die Sünden an das Kreuz hergetragen hat. Und sie dort gelassen hat, dann wieder auferstanden ist und durch das wirklich an Sünden vergeben. Das ist krass. Und das haben sie mit dem Wir auch schon angezeigt. Und dann die Myrrhe. Wir sehen es im Leben von Jesus später. Er hat immer wieder geheilt. Immer wieder durch den blinden Sinn gemacht. Ein Lahm hätte gehen können. Oder Leute sind aus ihrer sozialen Isolation rausgekommen. Weil er sie anerkannt hat. Weil er sie angenommen hat. Und sie sonst niemand angenommen hat. Er war der Arzt gewesen. Und er ist es heute noch. Und lass uns das mal in unsere Zeit rein transferieren und uns das selber fragen. Der Jesus, wer ist er für uns? Wer ist er für dich? Und ich war am Praise Camp über den Jahreswechsel und eine Person hat dort einen guten Vergleich gebracht. Vielleicht kennt ihr diese Familie, ist eine der bekanntesten Familien der Welt. Das sind die British Royals, oder? Und das war gerade die Hochzeit da vom einen mit dem anderen. Und das sind Könige. Also, der eine ist eine Königin und die anderen sind Prinzen und Prinzessinnen und so. Das ist eine richtige Königsfamilie. Aber weißt du, wie viele die zu sagen haben? Nichts. Die haben alle Ehre und alle Status und alles Geld und alles Vermögen von Königen, Schlösser und Häuser und Kutschen und was auch immer. Aber sie haben nichts zu sagen. Sie können ja noch symbolisch den neuen Ministerpräsidenten einsetzen und so, aber ja. Was ist das schon? Wenn es darum geht, um wirkliche Entscheidungen in ihrem Königreich, hat der König nichts zu sagen. Und manchmal behandeln wir Gott wie die. Sie tun ja Gutes, oder? Sie haben viele so Charities, Organisationen, wo sie gute Sachen machen mit ihrem vielen Geld, das sie haben. riesige Kinderwerke gegründet haben und Kinderhilfswerke und so. Sie tun Gutes, aber sie haben nichts zu sagen in ihrem eigenen Land. Manchmal behandeln wir Gott gleich wie die. Ja, er darf schon etwas Gutes tun in unserem Leben, oder? Aber zu sagen hat er eigentlich nichts. Und ich empfinde die Sterndeuter, die da dem kleinen Jesus das Gold herlegt, als so eine starke Herausforderung an uns. Anerkennen wir den Jesus als den König, der etwas zu sagen hat? Wo der König sein will von unserem Leben. Nicht nur so statistisch, sondern real, echt König. Das ist stark. Nimm die Frage mal mit. Dann als Zweite, der hohe Priester, der die Sünden vergibt. Man hat schon in der Zeit gemerkt, wo Jesus umeinander gewandert ist und zum Teil einfach gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben. Und die religiösen Leiter und so, die sind halb durch die Decke, weil die denken, what? Das darfst du gar nicht, das kannst du gar nicht. Also, was machst du? Aber er hat es können, weil er jetzt dürfen. Weil er ist der gsi, der es als Einziger wirklich an Sünden vergeben kann. Weil er gewusst hat, er wird selber den Preis dafür zahlen. Und auch das wieder so eine Herausforderung. Also ich habe manchmal das Gefühl, wir sind so oft in so einem Hamsterrad, dass wir denken, wir können uns irgendwie selber die Sünden vergeben. Hashtag Karma, oder? Ja, vielleicht ein bisschen gut zu tun und dann irgendwie Gott findet das schon cool und sagt, ja, okay, komm gut, dann ist es gut. Ja, komm zu mir, schon gut. Nein, so funktioniert es nicht bei Gott. Er hat selber den Preis gezahlt für uns. Unsere Sünden sind brutal schlimm. Aber gerade weil sie so schlimm sind, müssen wir sie nicht bezahlen, weil er es gemacht hat. Das ist das Krasse an der Vergebung. Und nicht, dass Gott irgendwie findet, ja, das ist gar nicht so schlimm. Also ist er dein hoher Priester? Ist er dir so übertreibend gesagt? Schenkst du ihm den Weihrauch, um ihm zu sagen, du vergisst mir meine Sünden. Und das Dritte, die Myrrhe. Der Arzt. Egal, ob es körperliche Leiden oder was auch immer für Leiden. Ich glaube, Jesus kann heilen. Er tut es nicht immer. Und das Geheimnis kann ich auch nicht entschlüsseln. Dass er es manchmal tut und manchmal nicht. Aber er hat es so oft schon gezeigt, auf der Zeit, wo er auf der Welt war und auch durch die ganze 2000 Jahre Kirchengeschichte, dass er kann heilen. Vertrauen wir ihm. Und ich meine das überhaupt nicht irgendwie als Konkurrenz zu der Schulmedizin oder zu Ärzten oder so. Sagen, nein, wir müssen nur zu Jesus und ja nicht zu einem Arzt. Nein, das meine ich nicht. Aber schlussendlich glaube ich, dass Jesus auch, dass Gott auch die Medizin, der Medizin Möglichkeit gibt, so weit zu kommen, dass wir so Sachen können machen, die wir heute machen können. Das ist crazy, oder? Kannst du mit irgendeiner Kamera in den Körper in ohne irgendein Schnittli. Und dann machen sie irgendetwas und nehmen es wieder raus und dann ist es gut, oder? Das ist ja crazy. Früher musst du alles aufschneiden wie bei Joel sein Bein, oder? Das ist ja. Ja. Nein. Ja. Also, die drei Botschaften von diesen drei Geschenken. Für uns zum Mitnehmen, zum darüber nachzustudieren. Das hat mehr mit uns zu tun, als wir vielleicht denken. Oder vielleicht als uns lieb ist. Das Gold, der König, wir auch, der hohe Priester und Myrrhe, der Arzt.